Check, check. Ah, das ist besser. Und ich sage auch nochmal ganz herzlich willkommen zu denen, die uns jetzt an den Bildschirmen zugeschaltet sind. Das ist so ein bisschen wie Wetten, dass. Hört ihr uns denn gut? Könnt ihr nochmal einen Daumen hoch, Mittel runter? Runter wäre, man muss deutlich was verbessern. Christian? So, nochmal die Frage an euch, an den Bildschirm. Hört ihr uns gut? Nee, Rainer, du schüttelst den Kopf. Hörst du mich mit dem Mikro nicht so richtig? Ein Daumenhammer, das ist schon mal gut. Können die anderen kurz zeigen, gut oder nicht so gut? So mittel, okay. Sollen wir mal, weil ich finde... So, eins, so. Ist das Mikro besser für euch, Zoom-Menschen? Ja, Beate macht den Daumen hoch. Die anderen auch, ist besser? Christine auch? Super. Okay, dann nehmen wir das. Perfekt. Problem schon gelöst. Hervorragend. Danke. Also, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ja, ich freue mich vor allem als Prediger. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, in so einen Bildschirm rein zu predigen. Und ich bin ja jetzt nicht der allerintrovertierteste Typ. Und dann siehst du nie, wie die Leute reagieren. Und nach 20 Minuten, ich war völlig fertig, weil ich so das Gefühl hatte, das war jetzt ein komplett Monolog und ich habe keine Ahnung, ob irgendwas bei euch ankam. Nachher berichtete mir dann Christian, wer in der Nase gepopelt hat, wer nicht. Aber das konnte ich ja nicht sehen. Und deswegen freue ich mich total, euch jetzt live zu sehen und wir können einigermaßen miteinander kommunizieren. Das Thema der Predigt heute lautet: Wie redet Gott zu uns? Es geht um Gottes Reden, um sein mit uns Kommunizieren. Wie redet Gott zu uns? Die Tabea hat es schon angedeutet und ich finde es ganz ähnlich. In den letzten Wochen und Monaten hat man unglaublich viel Stimmen gehört, oder? Irgendwie hört man immer viele Stimmen, meistens sind die unsichtbar in unserem Kopf, aber in den letzten Wochen und Monaten, es gab so viele Meinungen und so viele Thesen und so viele Stimmen. Und ich finde, in dieser Zeit ist es besonders wichtig, irgendwie ein Kriterium zu haben, naja, welche Stimmen nehme ich jetzt ernst, welche vielleicht nicht so ernst und wo in diesem ganzen Stimmengewirr ist eigentlich Gottes Stimme? Was ist sein Reden in dieser Zeit und wie kann ich das erkennen, was er zu sagen hat? Ihr habt schon gemerkt in den letzten Wochen, dass das Markus-Evangelium uns intensiver beschäftigt und so soll heute auch ein Text aus dem Markus-Evangelium im Zentrum stehen, der uns dabei hilft. Insgesamt ist es so, dass wir einfach dachten, um unsere Gemeinschaft zu stärken, ist es toll, wenn wir einen Bibeltext haben, der uns so ein paar Wochen begleitet. Das heißt, wenn ihr einfach auch selber zu Hause mit am Start sein wollt, dann lest doch einfach das Markus-Evangelium in den nächsten Wochen und dann haben wir sowas, wo wir uns gegenseitig die Bälle hin und her spielen können. Der Text, um den es heute geht, der steht in Markus 1, also gleich zu Beginn. Und er handelt genau von diesem Thema, wie Gott spricht. Und ich bete noch zu Beginn. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dieses große Privileg haben, hier zusammen zu sein. Und ich danke dir für unsere menschlichen Beziehungen, dass uns das so gut tut, einander zu sehen, einander zu hören, einander zu spüren. Ich danke dir, dass wir jetzt echt schon so einen großen Schritt wieder auch zurück in die Normalität machen dürfen. Danke, Vater, dass wir echt bisher bewahrt wurden vor einer Riesenkatastrophe, dass wir wirklich jetzt schon nach wenigen Wochen wieder hier sein dürfen und Gottesdienst feiern. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich danke dir auch, dass wir verbunden sind mit allen Leuten, mit denen, die jetzt am Computer sind oder am Handy, aber auch mit denen, die heute nicht da sein können. Ich danke dir, dass das, was uns verbindet, du bist, Herr. Dass du in uns lebst, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Und dass wir ein großer Leib sind, eine große Familie durch dich. Danke für diese Gemeinschaft, für die Freundschaft, die dadurch zwischen uns tiefer ist als alles Menschliche. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen für diese Botschaft, für diesen Text, dass du zu uns sprichst, Vater. Dass wir echt jetzt nochmal was von dir mitkriegen in diese Zeit. Und ja, ich bitte dich auch, dass du jetzt einfach das Mikro in die Hand nimmst und uns dahin lenkst, wo du uns hinlenken willst an diesem Sonntag. Amen. Auf die Seite. So. Wie redet Gott zu uns? Wenn man sich im Markus-Evangelium mal umschaut, dann war meine erste Idee, wenn wir diese Frage beantworten wollen, naja, dann schauen wir mal, wie Gott der Vater zu Jesus spricht. Wie redet er denn mit seinem eigenen Sohn? Das gibt uns vielleicht irgendwie einen kleinen Hinweis darauf, wie er vielleicht auch mit uns spricht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht im Markus-Evangelium. Wo spricht denn Gott mit seinem Sohn? Wo hören wir denn sozusagen mal, wie die miteinander umgehen? Wie hört sich Gottes Reden an für Jesus? Und dann fällt einem relativ schnell auf, dass es da nicht so viele Stellen gibt. Wir haben ganz viele Stellen, wo Jesus spricht und wo die Jünger sprechen und wo wir Berichte lesen über das, was da passiert. Aber ganz wenige Stellen, wo Gott in seinem Reden zu Jesus beschrieben wird. Umso wichtiger, glaube ich, sind die Stellen, die wir haben, weil die ein großes Gewicht dadurch kriegen. Und das weiß der Schreiber des Markus-Evangeliums natürlich auch, dass da, wo er das aufschreibt, wie Gott mit Jesus, wie der Vater mit dem Sohn spricht, dass das ein enormes Gewicht hat, wenn es da nur wenige Stellen dazu gibt. Und es gibt die direkte Rede von dem Vater zu dem Sohn, da gibt es eine einzige Stelle im Markus-Evangelium. Und die wollen wir uns heute anschauen. Und ich glaube, sie gibt uns so einen Einblick in das Innenleben der Trinität. So ein bisschen ein Gefühl dafür, wie geht es eigentlich ab zwischen Vater und Sohn. Ist doch spannend, oder? Mal zu gucken, wie gehen die so miteinander um. Diese Stelle steht in Markus 1, Vers 11. Ich lese sie gleich vor, aber ich will noch kurz ein bisschen die Spannung weiter steigern, denn ich finde es schon spannend, es ist ja ein Unterschied, wenn man jemand reden hört, wie er über jemand redet und dann kriegt man mit, wie diese Person mit dieser Person, über die sie geredet hat, selbst spricht. Bisschen abstrakt, ich erkläre euch, was ich meine. Ihr kennt bestimmt jemanden, der schon mal über seine Frau oder seinen Mann geredet hat, ja? Und dann hat man so ein inneres Bild davon, wie diese Beziehung ist, je nachdem, wie die übereinander reden. Oder über seinen Arbeitskollegen oder über die Schwester oder irgendjemand. Und dann kriegt man so ein inneres Gefühl dafür, wie diese Beziehung ist, je nachdem, wie die übereinander reden. Und dann trifft man die beiden mal live miteinander. Und dann hört man, wie sie miteinander reden. Und dann merkt man relativ schnell, ob das Bild, das man sich gemacht hat, ob das passt zu dem, wie sie wirklich miteinander umgehen oder ob man das vielleicht revidieren muss. Vielleicht sind sie viel, viel herzlicher und freundlicher, als man dachte. Vielleicht sind sie aber auch deutlich distanzierter und kälter. Ich hatte neulich so eine Erfahrung bei einem Podcast. Ich höre einen Podcast sehr gerne, der heißt Robcast. Und da ist es so, es ist auch ein Mann, der lange Pastor war und der beschreibt immer wieder unterschiedliche Themen, die ihn beschäftigen, von Quantenphysik bis Trump. Also wirklich alles Mögliche auf Englisch. Und dieser Mann ist seit über 20 Jahren verheiratet und spricht immer wieder über seine Frau. Und diese Frau, Kristen, da kriegt man dann irgendwann so ein Bild innerlich dafür, wie die so wohl ist von dem, weil er immer mit ihr spricht. Und man kriegt nicht nur ein Bild von der Frau, sondern auch von der Beziehung, weil er spricht ja immer wieder sehr positiv von dieser Frau in diesem Fall. Und dann hat man eine Erwartung, wie diese Beziehung ist. Und jetzt war es aber in der Corona-Zeit so, dass die insgesamt irgendwie viel zu Hause waren und jetzt haben die mal 2, 3 Podcasts zusammen aufgenommen. Und das ist ein Unterschied, oder? Weil jetzt kann ich sozusagen checken, nicht nur, wie reden die übereinander, sondern mir war es eigentlich ziemlich egal, was die für ein Thema haben. Ich wollte nur rauskriegen, wie ist die Beziehung zwischen den beiden. Ist doch manchmal richtig spannend, oder? So zu checken, wie ist die Beziehungsdynamik? Kommt in irgendeine Familie und dann hört man oft gar nicht, was die sagen, sondern man spürt die Atmosphäre. Kennt ihr das? Man spürt, wie gehen die miteinander um? Oder man kommt zu einem neuen Job Und das Erste, was man testet, ist eigentlich so, wie ist die Stimmung zwischen den Kollegen? Und genau so ging es mir dann auch. Und ich habe dazugehört, wie die miteinander sprechen und habe gemerkt, was mich echt fasziniert, die sind über 20 Jahre verheiratet, dass die aufrichtig weiterhin begeistert sind für die Meinungen des anderen. Das fand ich total spannend. In dem einen Podcast, da ging es irgendwie um verschiedene Modelle von Zeit, wie man über Zeit denken kann, dass Zeit auch in Jahreszeiten gefasst werden kann, dass es irgendwie Herbstzeiten gibt und so weiter. Und die Frau, während also dieser Mann das erklärt, die war sowas von interessiert und begeistert von dem, was der da erzählt. Und ich dachte, also erstens hast du es bestimmt schon 100-mal gehört und ist ja so in fast allen Beziehungen, dass man die meisten Sachen sehr gut kennt, die der andere sagt. Erstens das, dachte ich, und zweitens dachte ich, das ist ja jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich dein Expertise-Thema, aber dieses Interesse, das hat mich echt fasziniert. Und dann dachte ich, okay, das ist halt vielleicht nur in dem Podcast. Und dann haben sie weiter im nächsten Podcast miteinander geredet und ich habe gemerkt, ich weiß ja nicht, was sonst noch läuft in der Beziehung, aber die sind auf jeden Fall echt interessiert aneinander. Und genau das Gleiche kriegen wir jetzt im Markus-Evangelium. Wir kriegen einen Big Brother-Einblick in die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Wisst ihr noch, als das Big Brother-Phänomen so groß war, kann ich das noch, wie lange ist das, 15 Jahre her oder so? Wo lief das? RTL? Sat.1? Irgendwo so, gell? Ganz. Und RTL 2? Es war ein Riesenphänomen und irgendwie war es sowas ganz Neues, weil man plötzlich jemandem über die Schulter schauen durfte und gucken, wie lebt der so Beziehung? Und eigentlich ist es ja total langweilig, oder, was die da machen. Die sitzen irgendwie rum und sprechen und streiten sich und essen und kochen. Aber wir Menschen lieben das rauszufinden, wie ist die Beziehung zwischen anderen. Und genau das ist das, was uns jetzt hier der Schreiber des Markus-Evangeliums vor Augen führt. Ich lese euch vor. Ich hoffe, ich habe die Spannung einigermaßen hochgeschraubt. Gut. Also, es geschah, Vers 9. Es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Das ist die erste Szene, wo Jesus im Markus-Evangelium auftaucht. Johannes tauft und jetzt kommt Jesus und lässt sich von ihm taufen. Und dann heißt es, sobald Jesus aus dem Wasser heraufstieg, stellt euch das jetzt vor, ja, da ist also dieser Jordanfluss wahrscheinlich extrem heiß, es ist staubig, Jesus hatte irgendwie die Füße voll mit Erde, als er da reinlief, wir wissen nicht genau, was er anhatte und jetzt taucht er da rein in dieses Wasser und dann taucht er auf, pitschnass, durchtränkt und als er aus dem Wasser heraufstieg, sah er, wie der Himmel sich teilte, er sah die Himmel sich teilen. Stellt euch das mal vor, wie das wohl aussah, dass die Himmel sich teilen. Man kennt das ja irgendwie, dass Wolken sich aufschieben. Okay, aber das steht nicht hier, sondern die Himmel teilen sich, also der Himmel. Okay, wie wenn sozusagen diese Schicht, die uns umgibt und die uns auch irgendwie eingrenzt auf diese Welt, plötzlich aufgemacht wird, wie wenn ein Vorhang zerrissen wird oder wie wenn irgendwie was kurz aufscheint, was hinter dem Himmel kommt. Der Himmel zerteilt sich und dann, was kommt dann? Und er sah den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Deshalb ist auf ganz vielen Bibeln vorne drauf, bei meiner auch, diese Taube, weil sie, das hat mich der Leo heute Morgen gefragt, als ich noch da saß, sagt er, warum ist immer diese Taube auf den Bibeln? Wegen dieser Stelle. Der Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen und dann kommt eine Stimme. Eine Stimme aus dem, wahrscheinlich nicht aus dem Universum, sondern aus diesem Bereich zwischen den Himmeln. Eine Stimme kam aus den Himmeln und diese sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist der einzige Satz im ganzen Markus-Evangelium, wo wir hören, wie der Vater mit dem Sohn spricht. Seid ihr froh, dass es so ein Satz ist? Ich schon. Hat ein enormes Gewicht. Das ist der einzige Satz Im Johannesevangelium gibt es nochmal andere Stellen, aber hier, du bist mein geliebter Sohn. Wir haben fast den gleichen Satz nochmal in Markus 9 bei der Verklärung Jesu, wo Jesus ganz weiß wird auf dem Berg. Aber da sagt Gott nicht, du bist mein geliebter Sohn, sondern er sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Da spricht er zu den Jüngern, da spricht er nicht zu Jesus direkt. Also hier dieses Du ist wirklich sozusagen eine ganz intime Szene, oder? Ist irgendwie so fast, dass man denkt, wow, das ist jetzt nicht für meine Ohren eigentlich gedacht, sondern für Jesu Ohren. Der Vater spricht hier nicht zu den Jüngern, er spricht hier nicht zu uns, sondern er spricht zu seinem Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir hat meine Seele Wohlgefallen gefunden. Und ich möchte einfach mal ganz kurz mit euch ein bisschen in das Griechische reinschauen. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben, damit wir diesen Satz, wenn der schon der einzige Satz ist, dann wollen wir den richtig gut verstehen, oder? Dann wollen wir richtig verstehen, was steht da eigentlich ganz genau? Steht da wirklich ganz genau, du bist mein geliebter Sohn oder was steht da? Ich sag's euch mal. Also, da steht zunächst im Griechischen, du bist mein Sohn. Und dann steht da, ho agapetos, und das heißt eigentlich genauer übersetzt, der Geliebte. Also, im Deutschen haben wir ja einfach ein Adjektiv, du bist mein geliebter Sohn. Und da ist der Schwerpunkt auf dem Sohn. Und hier im Griechischen haben wir eigentlich zwei Aussagen, oder? Zweimal volle Kanne Identität, oder? Du bist mein Sohn. Das ist eine Aussage über seinen Status, über das, wer er ist für den Vater. Du bist mein Sohn. Und das wird nie jemand ändern können. Dann kann man das zurückdrehen, dass jemand der Sohn oder die Tochter von jemand ist. Das ist eigentlich mit das Einzige, was man nicht verändern kann. Du wirst für immer Sohn sein. Du bist mein Sohn. Und dann noch eine zweite Aussage, der Geliebte. Das ist schon ganz schön kraftvoll, oder? Du bist der Geliebte. Boah. Du bist mein Sohn, der Geliebte. Und dann heißt es in meiner Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Könnt ihr mal kurz in euren Übersetzungen gucken, was steht denn da? Was habt ihr für eine Übersetzung? Wie wird dieser Satz bei euch übersetzt? An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. An dir habe ich Freude. Was steht bei euch noch? Könnt ihr mal gucken? Würde ein bisschen sammeln. Habt ihr noch was anderes? Markus 1, Vers 11. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Im Griechischen steht hier für dieses an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, an dir habe ich Freude, en soi eudokäsa. Also hat was mit Käse zu tun, ja? Eudokäsa. Du bist für mich wie so ein richtig guter Emmentaler. Nein, Quatsch. Eudokäsa, wenn man genau hinhört, sind es zwei Worte im Griechischen, einmal oi und dann, sieht man das eigentlich? Nee, überhaupt nicht, egal. Oi und dokeo sind zwei Worte. Oi heißt im Griechischen einfach nur gut. Gut. So wie in Genesis. Und er sah seine Schöpfung und sie war gut. Sie war sehr gut. Gut. Und dokeo heißt sowas wie finden, meinen, wähnen, als etwas angesehen werden. Wie bitte? Ah, das würde nicht spiegeln? Super, ja, dann machen wir das doch. Vielleicht interessiert es ja noch jemand. Ich glaube, lassen wir es. Es kommt auch nicht mehr so viel. Gut, und dann für dokeo, ich finde dich gut. Gut finden oder als gut anerkennen, als gut gelten lassen. Ist nochmal ein bisschen genauer, oder? Weil wenn man jetzt einfach nur sagt, an dir habe ich Wohlgefallen, Wohlgefallen ist jetzt nicht so das Wort, was wir oft benutzen, oder? Habt ihr letzte Woche mal zum Bekannten gesagt, boah, ich habe so Wohlgefallen an dir, mein Schatz. Könnt ihr mal probieren heute Nachmittag. Gucken wir euch wahrscheinlich an, zum Nachbarn, Mann, ihr neuer A3, ich habe richtig Wohlgefallen an dem gefunden. So reden wir nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, im Griechischen steht hier eigentlich Eudokeo, und wir sagen, Gott sagt, du bist mein Sohn, der Geliebte, dich finde ich gut. Das verstehen wir, oder? Verstehen wir vielleicht noch ein bisschen besser. Und manchmal nervt mich das auch, dass wir so eine Vorstellung haben, wie wenn Gott immer in so einem Altdeutsch-Lutherisch spricht, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, mein Sohn. Das irgendwie so, gibt uns so eine Gottesvorstellung, wie wenn man halt dann auch mit ihm so reden muss. Und wenn wir merken, vielleicht spricht er eher so, wie wir auch sprechen, dich finde ich gut. Punkt. Da gibt es keine Begründung, weil du so viel tun wirst oder weil du so viel getan hast. Jesus hat noch gar nichts getan. Bevor er irgendwas geleistet hat, bevor er irgendwelche Werke vollbracht hat, bevor er am Kreuz gestorben ist, sagt der Vater zu ihm, dich finde ich gut. Du bist mein geliebter Sohn. Und wir können noch eine Ebene tiefer gehen. Und zwar, in der Zeit Jesu haben die meisten Juden das Alte Testament nicht auf Hebräisch gelesen, sondern sie haben die griechische Übersetzung gelesen, die sogenannte Septuaginta. Und zwar liegt es daran, dass viele eben besser Griechisch konnten als Hebräisch. Und deshalb haben wir die meisten Texte aus den Synagogen und so weiter, die gefunden wurden, sind eigentlich fast alles Septuaginta-Texte, das heißt griechisches Alte Testament. Die Zitate, die wir finden von Paulus, wenn er aus dem Alten Testament zitiert, ist fast immer Septuaginta, weil es gibt manchmal kleine Unterschiede zwischen Hebräischen und Griechischen. Und deshalb ist es jetzt spannend zu gucken, wenn dieser Satz hier steht, in soi eudokesa und das davor hojos muho agapetos, du bist mein geliebter Sohn, dass wir mal gucken, steht es irgendwo schon im griechischen Alten Testament, und dann merken wir, es steht an einer Stelle genauso schon mal im Alten Testament. Und das weiß natürlich jeder Jude, das ist ja ein Satz, den man kennt. Weiß jemand, in welchem Propheten dieser Satz steht? Wenn man nicht weiß, dann gibt es immer einen, auf den man tippt, Jesaja, oder? Der Jesaja, der hat eigentlich fast alles richtig gemacht, so scheint so. Es gibt diesen Satz 1:1 in Jesaja 42. Und Jesaja 42 ist das erste, ist die erste von drei Prophezeiungen über den sogenannten Gottesknecht, über den, der kommen wird. Das, was wir fast alle kennen, ist Jesaja 53, wo darüber geschrieben wird, wie Jesus dann auch, oder wie der kommende Messias sein Leben gibt und so weiter. Aber in Jesaja 42 geht es los, und da ist der Satz in Vers 1, ich lese euch auf Deutsch vor, siehe, mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, genau wie Markus 1, oder? Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu allen Völkern hinausbringen. Das heißt, hier ist der Bezug zurück auf diese Prophezeiung, und Markus behauptet, diese Prophezeiung, die erfüllt sich in Jesus. Und jetzt können wir, weil wir versuchen ja diesen Satz zu verstehen, damit wir wirklich greifen können, wie spricht der Vater mit dem Sohn, jetzt können wir noch tiefer gucken und können schauen, was steht denn da im Hebräischen für dieses an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das macht Spaß zu schauen, das steht nämlich, ist auch wieder eine schöne Formulierung, Ratzta Nafshi. Zwei Worte für dieses an dir habe ich Wohlgefallen gefunden oder an dir habe ich Freude oder ich finde dich gut, im Hebräischen Ratzta Nafshi, und Ratzta ist einfach das Verb, ist jetzt wirklich so, Rotze, und Rotze im Hebräischen heißt einfach nur wollen, wollen, und Nafshi ist Nefesh, Nefesh ist die Seele, und I ist meine Seele, also Seele. Das heißt, im Hebräischen steht hier, meine Seele, und dann will dich. Wow, das ist nochmal ein ganzes Stück tiefer, intimer, fast erotisch. Meine Seele will dich. Da ist Verlangen drin, oder? Da ist, wow, das steht da wirklich im Hebräischen, noch interessant, oder? Wir lesen da in Markus 1, an dir hat meine Seele Wohlgefallen, denken, ach ja, okay, Und dann gucken wir mal ein bisschen tiefer und merken, was da eigentlich dahinter steckt. Gott sagt zu seinem Sohn, mein Innerstes, meine Seele, die Nefesh ist die Kehle im Hebräischen. Und die Kehle ist das, wo alles reinkommt, was wir zum Leben brauchen. Luft und Wasser und Essen. Sozusagen das Tiefste, was wir haben. Deswegen spricht der Hebräer, Seele heißt einfach das, was mich ausmacht in meiner Lebendigkeit. Das ist die Kehle. Und er sagt, dieses Etwas, das Tiefste, was ich habe, was mein Leben ist, das will dich. Ganz, ganz enge Beziehung. So spricht der Vater zu seinem Sohn. Das ist der Einblick in die Trinität. Das ist der christliche Glaube. Das ist unser christliches Gottesbild. Schon faszinierend, oder? An was für einen Gott wir glauben. Ich weiß nicht, ob es viele andere Religionen gibt, die Gott so beschreiben oder auch zeigen nicht nur, wie Gott ist, sondern wie er Beziehung lebt, wie er spricht. Und ich will euch jetzt einfach mal fragen, ob wir mal ganz kurz ein paar Sachen auflisten können, nämlich, wenn ihr sagen würdet, wenn wir fragen, was offenbaren jetzt eigentlich diese Worte aus Markus 1 über Gott? Wie ist Gott? Was herrscht für eine Beziehungsstimmung, für eine Atmosphäre zwischen dem Vater und dem Sohn? Was würdet ihr sagen? Durch dieses Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen oder dich finde ich gut, ihr wisst jetzt. Was kommt da zum Ausdruck? Und ich schreibe einfach mal auf. Was herrscht für eine Atmosphäre zwischen denen? Vertrauen? Oder Vertrautheit, Entschuldigung. Ja? Liebe? Annahme? Zusammengehörigkeit? Was kommt in diesen Worten des Vaters zum Ausdruck? Wie denkt er über den Sohn? Liebe? Wie bitte? Liebevoll, ja. Ich schreibe mal hier noch das Voll rein. Was kommt zum Ausdruck? Wertschätzung, finde ich voll, oder? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Ich finde, es ist sehr wertschätzend, sowas zu sagen. Ja, Wertschätzung. Was kommt noch zum Ausdruck? Einheit? Begeisterung? Leidenschaft, gell, das haben wir im Hebräischen noch mehr rausgearbeitet. Dieses Verlangen, die Begeisterung, die Leidenschaft. Was ich noch spannend fand, ist, der Vater sagt es ja zum Sohn, am Anfang seines Wirkens und beide wissen, was kommen wird. Deswegen hat es auch für mich so was ganz stark Bestätigendes, oder? Kann ja schon auch sein, dass Jesus an dem Punkt vielleicht noch nicht irgendwie in allem wusste, was kommt und der Vater bestätigt ihn ganz stark durch diese Worte. Du bist mein geliebter Sohn. Also Bestätigung kommt von mir, kommt noch zum Ausdruck für mich. Und ich kürze das ein bisschen ab. Wenn ich überlege, was gibt es für Beziehungsatmosphären, merke ich, für mich ist es eine Beziehungsatmosphäre der Wärme, oder? Weil Liebe ist so ein bisschen arg groß, deswegen versuche ich dann immer, das noch runterzubrechen. Wie fühlt sich das an? Ich finde, es fühlt sich sehr warm an. Fast kuschelig. Da denke ich mir, ach, da wäre ich auch gern. Wärme. So, Leute. Jetzt will ich mal fragen, ey, wie glücklich sind, können wir uns eigentlich schätzen, dass wir diesen Satz überliefert haben? Weil da könnte doch auch was völlig anderes gestanden haben, oder? Der Vater könnte doch auch was völlig anderes zu seinem Sohn sagen. Lasst uns mal sammeln, was hätte er denn noch so sagen können? Du schaffst das. Das ist noch einigermaßen positiv. Was könnte man noch so sich überlegen, wenn ihr mal überlegt, was ihr schon so für Gottesbilder auch gehört habt? Dich sende ich jetzt. Mach's ja richtig. Mach's ja richtig, vermassel das nicht. Ja, das spricht ja auch manchmal Schwäbisch. Vermassel das nicht. Streng dich an. Bleib gehorsam. Ist doch interessant, ich glaube, unsere Intuition wäre, dass Gott auf jeden Fall irgendeine Art von Aufforderung sagt. Irgendein Imperativ, irgendwas, was Jesus tun soll, oder? Macht er nicht. Was macht Gott? Eine Identitätsaussage. Keine Aufforderung, keine Bitte, auch nichts Richtung bleib immer in mir oder irgendwas, sondern er sagt einfach, was er empfindet für seinen Sohn. So redet der Vater mit dem Sohn. Wertschätzung, Wärme, Bestätigung, Annahme, Zusammengehörigkeit, Einheit, Begeisterung. Und jetzt will ich euch fragen, im Leben Jesu hat dieser Mann in den nächsten 3 Jahren viele andere Stimmen gehört, wer er ist und wie er ist. Ja, oder? Und ich würde sagen, die große, große Mehrheit, hat die sich danach angehört? Nee. Was hat denn seine Familie über ihn gesagt? Er ist verrückt von Sinnen. Bring den hier weg, der ist durchgeknallt. Hört sich nicht danach an. Was haben seine Jünger gesagt? Sein Petrus, sein Größter. Was hat er zu ihm gesagt, als Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz? Auf keinen Fall, Herr. Vollkommene Infragestellung, Zweifel. Judas verrät ihn. Was sagen die Pharisäer über ihn? Wie bitte? Revolutionär, Gotteslästerer, Säufer, Weinfresser, Freund der Huren und der Zöllner, Sabbatschänder. Ganz schön viel Stimmen, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr 3 Jahre lang tagtäglich in dieser Atmosphäre, in all diesen Stimmen rumwandert, dass es vielleicht passieren kann, dass man irgendwann denkt, naja, vielleicht ist eine von diesen Stimmen auch Gott, der jetzt zu mir spricht und mich in Frage stellt. Dass das einen schon irgendwie herausfordert, oder? Immer kritisiert zu werden oder zumindest in Frage gestellt werden. Und ich glaube, Jesus wusste, die Stimme seines Vaters zu unterscheiden von den anderen Stimmen. Er wusste, wie Gott redet. Er wusste, welche Tonart das Reden Gottes hat. Er wusste, welchen Klang das Reden Gottes hat. Gott sagt nicht immer das Gleiche. Ich bin mir sicher, der Vater hat nicht jeden Tag gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Aber er hat in derselben Tonart gesprochen. Und ich will euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier auf dem Klavier in der bestimmten Tonart 2 Akkorde spiele, die passen zusammen, die erkennt er, okay? Erkennt ihr, ja? Und jetzt ist es so ein bisschen wie hier in Markus 1. Wir lernen jetzt die Stimme Gottes kennen und wir merken, okay, die hört sich ungefähr so an. Und jetzt ist es so, dass Gott nicht immer in diesen Akkorden spricht, aber er wird wahrscheinlich in derselben Klang, im selben Klang sprechen. Und das heißt, ich kann jetzt unterschiedliche Töne spielen und ihr könnt mir sagen, passen die zu dieser Tonart, zu diesem Reden Gottes oder eher nicht? War einer dabei, der nicht gepasst hat, gell? Habt ihr das gemerkt? Mach nochmal.
Geht alles noch? Und jetzt?
Wow, das war der Pharisäer.
Und dann kommt wieder Gott.
War Petrus. Das ist eine super Metapher, finde ich, weil wir das von der Musik alle sofort checken. Wir merken, wenn ein Ton nicht passt, oder? Und das muss mir auch niemand beibringen. Da brauchen Sie nicht studieren. Da brauche ich nicht Musikgenie sein, sondern ich höre sofort, oh, Nico, hör auf, das passt nicht, bitte. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns beibringt mit dieser Stelle, dass er uns ein Kriterium dafür gibt, wie sein Reden sich anhört. Und wie es klingt. Und ich glaube, das, was wir hier gerade gesammelt haben, das ist die Tonart Gottes. Da ist Wertschätzung drin, da ist Bestätigung drin. Und das ist das, was ich dir und uns heute Morgen mitgeben will. Du hörst auch viele Stimmen den ganzen Tag, oder? Und manchmal wissen wir nicht genau, ist das jetzt Gott, der hier redet? Oder wer ist das eigentlich? oder das, was dieser Mensch mir jetzt gerade sagt, soll ich das annehmen als Reden von Gott? Oder ist es irgendwie was, was sich ganz anders anhört? Und ich glaube, dass uns das helfen kann, diese ganzen Stimmen, die auf uns einprasseln, immer wieder gegenzuchecken zu dem, was wir hier in Markus 1 lesen. Hat es den Klang von "Du bist meine geliebte Tochter, meine Seele will dich"? Hat es diesen Klang, hat es diese Tonart? Dann nimm's auf, dann umarm's. Und das kann sogar so bei dir ankommen, wenn dich jemand kritisiert. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass jemand was Schwieriges sagt, aber du spürst Wertschätzung darin. Du spürst Bestätigung. Ich hatte neulich so ein Gespräch mit jemand. Wenn man was angesprochen hat, fand ich nicht so cool von der Sache her, aber ich habe so eine Wertschätzung gespürt. Ich habe Wärme gespürt. Ich habe gemerkt, da ist Annahme drin. Und ich habe gemerkt, damit kann ich was anfangen. Aber ihr habt bestimmt auch schon Gespräche gehabt, wo jemand was zu dir gesagt hat und du gehst nicht so raus danach, sondern voller Zweifel, voller Angst, voller Minderwert. Ist das Reden Gottes? Ist das die Tonart, die wir kennenlernen hier von Markus 1? Ich würde sagen, nein. Gott kann durchaus Punkte ansprechen, aber das, was es mit uns macht, ist immer, dass es uns aufbaut. Was glaubt ihr, was es mit Jesus gemacht hat, als er diese Worte gehört hat? Es hat ihn ermutigt, es hat ihn aufgebaut, es hat ihn gestärkt, oder? Und so bin ich sicher, dass Gottes Reden zu dir, auch in dieser Corona-Zeit, dich aufbaut. Und die ganzen Stimmen, die du hast, das will ich dir einfach sagen für die nächste Woche, geh die doch mal durch, welche von diesen Stimmen in deinem Kopf, manche sagst du dir ja selber, manche hörst du wirklich von außen, welche hören sich hiernach an? Und dann folg mal dieser Spur der Bestätigung, der Wertschätzung, der Wärme. Die Stimmen, die dich groß machen, die sagen, du bist der Geliebte, du bist die Geliebte. Kennt ihr die Kaiserpinguine? Kaiserpinguine in der Antarktis sind ein ziemlich interessantes Völkchen. Da ist es so, dass die Frauen das Ei rausdrücken und dann übergeben sie das dem Mann. Und der Mann hat genau 15 bis 20 Sekunden dieses Ei, die stehen sich gegenüber und die Frau lässt dann dieses Ei fallen und dann fällt es kurz auf den Boden und dann hat der Mann 15 bis 20 Sekunden Zeit, das Ei aufzunehmen mit seinen Füßen. Und dann packt er das unter seine Bauchfalte. Wenn er länger braucht, ist das Ei erfroren und das Kind tot, weil es minus 25 bis 30 Grad hat in der Antarktis. Ich zeige euch mal kurz ein Bild hier von so einer Kaiserpinguin-Kolonie. Das sind Tausende. Und jetzt ist es so, da steht jetzt also dieser Mann und der brütet das Ei aus. Fänden viele Frauen von euch auch cool, oder? Wenn das mal die Männer machen würden. Meine Frau, wir erwarten in 3 Wochen ein Baby. Und ihr könnt euch vorstellen, dass meine Frau immer wieder stichelt und sagt, Nico, du sagst zwar, du verstehst, wie es mir geht, glaub mir, du verstehst nicht, wie es mir geht. Die Kaiserpinguine verstehen, wie es den Frauen geht. Und die haben jetzt also dieses Ei und brüten das aus 3 Monate. In dieser Zeit geht die Frau los ins Meer und holt Fische und so weiter für das Küken. Und in diesen 3 Monaten schlüpft irgendwann dieses Küken und kommt auf die Welt. Und jetzt ist das große Problem, dass wenn die Mutter zurückkommt, nach diesen 3 Monaten hat erstens der Mann die Hälfte an Gewicht verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Der ist völlig ausgehungert, das interessiert ihn nicht, weil der kriegt nichts ab von dem Essen, was die Frau bringt. Das ist alles für das Küken. Aber das große Problem ist, da stehen jetzt 3.000 bis 5.000 männliche Kaiserpinguine mit kleinen Babys. Woher weiß die Frau, welches ihres ist? Nur am Ton. Könnt ihr euch vorstellen, dass die alle gleich aussehen für uns? Die sehen auch alle gleich aus füreinander. Ja? Die erkennen es nicht am Aussehen. Und das kleine Baby-Pinguinchen, das ist nicht, weiß ja die Mutter nicht. Ja, meins hat da so einen Leberfleck. Nee, die hat es ja noch nie gesehen. Und die hat auch noch nie gehört, wie dieses Pinguin-Baby ruft. Das ist ein Wunder, oder? Dass sie trotzdem, weil sie geschaffen ist als Pinguin und dieses Baby im Angesicht von ihr erschaffen ist, dass sie weiß, wenn das ruft, das ist mein Baby, das ist mein Kind. Das ist die Stimme, die für mich gedacht ist. Und dann läuft es so, dass die sich aufstellen, diese Männer, die rutschen ganz nah zusammen, damit sie sich wärmen können. Und die stehen dann da in so einer Schlange und dann laufen die Frauen vorbei an diesen Männern mit den Babys. Und die ganze Zeit ist es ultra laut, weil alle rumrufen. Und die Frauen hören bei jedem kleinen Pinguin hin, ist es meiner, ist es meiner. Und bei der 2359. da bleibt die Frau stehen und merkt, warte mal, das hört sich vertraut an. Das ist die Tonart, die wir sprechen. Und genau das ist das, was passiert, wenn wir lernen, Gottes Stimme zu erkennen. Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe, was? Hören meine Stimme. Die können das erkennen. Das ist nicht was, was du mühsam lernen musst. Du musst nur mühsam verlernen, all die anderen Stimmen nicht mehr zu hören. Aber du kannst Gottes Stimme hören. Du kannst Gottes Stimme erkennen. In deinem Herz gibt es eine Stimmgabel. Und die fängt an zu schwingen, wenn die richtige Tonart anklingt. Das ist der Heilige Geist in dir. Das kannst du. Aber die Kunst ist es, all die anderen Stimmen auszublenden, die die ganze Zeit auf dich einreden. Und die so überhaupt nicht das Gefühl hinterlassen bei dir, dass du bestätigt, wertgeschätzt, dass jemand was von dir hält, dass jemand was vorhat mit dir, in dich vertraut. Ich wünsche uns das einfach, dass wir untereinander das Reden Gottes besser erlernen, dadurch, dass wir unterscheiden lernen. Und ich glaube, Markus 1, du bist mein geliebter Sohn, an dir hat meine Seele wohlgefallen, gibt uns einen tiefen Einblick in das, wie Gott redet. Und das möchte ich dir einfach empfehlen für die nächste Woche. Nicht nur, das eine ist, sortier mal all die Stimmen aus, wo du dauernd am Zweifeln bist, oh, ist es vielleicht Gott, der zu mir redet, wenn das sich nicht so anhört, beziehungsweise diese Tonart, das kann ja was anderes sein von dem Wortlaut, aber nicht diese Tonart ist, dann ignorier es einfach mal getrost. Aber nicht nur das, sondern in deinem Leben wette ich mit dir, es gibt Stimmen, seien es Nachbarn, seien es Verwandte, seien es irgendwelche Verkäufer. Jedes Mal, wenn du dieser Stimme begegnest, hast du irgendwie das Gefühl, ich fühle mich danach so. Kennst du solche Stimmen? Menschen oder Situationen, wo du irgendwie das Gefühl hast, ach, da gehe ich immer ermutigt raus. Weißt du, was ich dir sagen will? Vielleicht redet Gott zu dir durch diese Personen. Vielleicht ist das Gottes Stimme. Aber was machen wir, wenn jemand so mit uns redet? Was machen wir ganz oft, wenn jemand so leidenschaftlich begeistert ist für uns oder was zuspricht? Was machen wir oft? Was sagen wir? Ah ja, nee, gell, Marin? Ah ja, jetzt übertreib nicht. Das sagen wir. Sagen übertreib nicht. Oder wir sagen, ja gut, das ist jetzt halt, weil du mich so gut kennst. Weil du mich so gut kennst, sondern weil du weißt, dass ich das brauche. Oder irgendwas. Wir spielen es runter, ganz oft. Und wir konzentrieren uns lieber auf die Stimmen, die irgendwie uns anders zurücklassen. Es könnte sein, dass Gott die ganze Zeit durch diese Stimmen versucht, dir zu sagen, was wahr ist über dich. Spiel's nicht runter. Wenn du das nächste Mal eine Stimme hörst, die sich ungefähr so anhört wie, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ich finde dich gut. Meine Seele will dich. Dann werd aufmerksam. Und check mal, ob nicht Gott gerade zu dir redet. Manche von euch sind viel auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, hören Podcasts. Das ist doch genau das Gleiche, oder? Du hörst was und manchmal hast du das Gefühl, danach fühle ich mich so. Könnte sein, dass durch den Instagram-Account Gott zu dir spricht. Könnte sein, dass durch das YouTube-Video, wenn du danach irgendwie immer das Gefühl hast, ich fühle mich so wertgeschätzt, ich weiß gar nicht, der hat ja gar nicht zu mir persönlich geredet, hat 500.000 Klicks, das bin ja sicher nicht ich. Vielleicht nutzt Gott dieses Video, um zu dir zu sprechen. Nimm das ernst. Such mal, das ist das, was ich dir sagen will, such mal aktiv nach dieser Stimme. Das muss nicht nur passiv sein, dass wir denken, ach Herr, jetzt gucke ich mal, wo von all diesen Stimmen ist deine Stimme, sondern wir können aktiv auf die Suche gehen. Und dann häng dich mal an die Personen dran, die so zu dir sprechen. Fällt dir irgendjemand ein gerade? Du musst es mir jetzt nicht sagen. Fällt dir irgendjemand ein, wo du das Gefühl hast, ich fühle mich danach irgendwie immer warm, Da ist irgendwie so eine Vertrautheit. Ich fühle mich bestätigt. Vielleicht ist jemand von ganz früher. Vielleicht hattest du in der Kindheit irgendjemand. Mach dich mal auf die Spur, wenn du das willst. Das ist einfach nur ein Vorschlag. Und guck mal, ob nicht Gott durch diese Person dir ganz viel Wahrheit in dein Leben reinspricht. Und dann schau mal, wie es dich aufbaut und was es mit dir macht. Gott redet zu uns. Amen. Und es ist unser großes Privileg, dass wir einen Gott haben, der so zu uns spricht. Und deshalb, wenn ihr wollt, dann lasst uns gemeinsam aufstehen und ich bete für uns, dass wir in dieser Woche wie so ein Kaiserpinguin durch die Pampa laufen und danach suchen, wo ist die Stimme Gottes unter all diesen Stimmen. Und ich verspreche dir, dass du sie finden wirst. Es ist in dir drin, du kannst es hören. Vater, ich danke dir so für diese Stelle im Markus-Evangelium, wo du uns einen Einblick gibst in dein Herz, wo du uns einen Einblick gibst in dein Wesen. Und ich danke dir für deine Liebe, für deine Wärme, für deine Wertschätzung. Und du hörst all die Stimmen in unserem Kopf, du kennst sie. Und ich komme mir einfach gerade noch, ich habe das Gefühl, hier gibt es manche, die haben ganz so einen Kritiker im Kopf. Egal, was du machst, wenn du irgendwo bist und dich mit Leuten unterhältst, du gehst da raus und da kommt sofort diese Kritikerstimme in dir. Die kritisiert dich und sagt, was du alles falsch gemacht hast, was du alles hättest besser machen können, wo du noch nicht gut genug bist. Und ich habe das Gefühl, dass Gott zu dir sagt, dreh diese Stimme diese Woche mal runter. Die darf reden, aber du musst sie nicht so ernst nehmen. Und hör mal genau hin diese Woche. In dir gibt es nicht nur diese Kritikerstimme. In dir gibt es auch eine Stimme, die dich bestätigt, die dich ermutigt, die dich wertschätzt in deiner ganzen Unperfektheit, die dich liebt. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns diese Woche daran erinnerst, dass du uns konkret auch jetzt Personen und Situationen in den Blick oder ins Gedächtnis rufst, wo du durch jemanden zu uns geredet hast und reden willst. Mach du uns offen dafür. Danke, Vater, dass es Spaß macht, deine Stimme zu hören, weil es eine gute Stimme ist. Amen.